Deutschlandfunk.
Bring einen Eimer und einen Wischmopp mit für diese Wet-Ass-Pussy.
Oder auch, ziemlich gute Stelle, wie ich finde, bitte park deinen Sattelschlepper in meiner kleinen Garage. So I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Dieses Hupen noch am Ende. Herrlich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Gero Simone.
Tag Leute, wenn ihr Musik liebt und Sex, dann seid ihr jetzt hier genau richtig. Weil ich habe heute Songs dabei, die Radios nicht spielen wollten, weil sie zu krass waren. Ich habe Songs dabei, wegen denen sich konservative Politiker die Ohren mit Weihwasser ausspülen wollten. Und auch einen Song dabei, der den schwarz-weißen Parental Advisory Explicit Content Sticker ausgelöst hat. Also quasi FSK 18. Und ich wollte schon seit Ewigkeiten mal eine Folge dazu machen, welche Popsongs so Themen nach vorne gebracht haben wie sexuelle Selbstbestimmung, Sex-Positivity, Feminismus, sexuelle Befreiung, Queerness. Also welche Songs haben Tabubrüche ausgelöst, welche Songs haben eine Tür aufgestoßen, durch die viele andere dann durchgehen konnten. Und das Ganze machen wir von den 50ern bis heute. Es muss dann auch nicht rein um die Lyrics gehen, manchmal war das Thema auch eher so der oder die Interpretin, das Musikvideo, der Tanzstil und so weiter. Und ich freue mich, dass ich dafür jetzt jemanden dabei habe, der nicht besser passen könnte. Franziska Haug, hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Du bist Literatur- und Geschlechterwissenschaftlerin. Du hast eine Doktorarbeit zum Verhältnis von Arbeit und Geschlecht in Literatur und Popmusik geschrieben. Du forschst unter anderem zu Gender und Sexualität in Popkultur. Zum Beispiel hast du ganz viel über Lady Gaga geschrieben oder auch über Rap und bist derzeit an der Uni Regensburg. Kleiner Disclaimer noch von unserer Seite. Wir haben jetzt hier eine Auswahl gemacht. Wir haben natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Franziska, bist du ready to rumble?
Yes, ich freue mich.
Alright, dann starten wir mal mit unserem ersten Song. Das ist Hound Dog, vor allem bekannt durch Elvis. Kommen wir gleich noch drauf. Im Original ist Hound Dog aber von Big Mama Thornton, absolute Blues-Ikone und 1953 rausgekommen. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. Legendärer Song. Und natürlich ein großer Einfluss, oder Franziska?
Ja, mega. Also vor allem auf Blues natürlich, aber dann auch auf Rock'n'Roll. Und sie hat aber, und das ist total systematisch und beispielhaft für weibliche Musikerinnen, für diesen Song halt kaum Geld bekommen.
Did you get rich from Hound Dog?
You know them old jokes?
Hast du noch mehr Witze? Nee, davon reich geworden bin ich nicht. Und sie hat auch wirklich erst spät Anerkennung bekommen. 2024 ist Big Mama Thornton erst in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden, hat unzählige Artists inspiriert. Tina Turner, Janis Joplin und für uns hier in dieser Folge, weil Big Mama Thornton Geschlechternormen in Frage gestellt hat. Sie hat Barrieren für Frauen durchbrochen, das Thema Selbstbestimmung und Emanzipation groß geschrieben und Hound Dog hat eben einige sexuell zweideutig eindeutige Anspielungen. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. Also, du kannst mit deinem Schwanz wackeln, so viel du willst. Ich werde dich nicht mehr füttern. Das ist schon krass für die Zeit damals, oder Franziska? Ich meine, Hound Dog ist von 1953.
Ja, total. Also erstens so eine Absage von Frauen, dass sie jetzt unbezahlte Reproduktionsarbeit, Hausarbeit und so weiter für Männer weitermachen. Ich werde dich nicht mehr füttern. Mhm. Und damit einhergehend halt auch noch so eine Kritik an diesem männlichen Ego, ne? Also in dieser Direktheit. So in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse der 50er in den USA war das total radikal. Die waren ja global, aber in den USA spezifisch halt von Prüderie und männlicher Vorherrschaft geprägt.
Also ich finde auch den Titel dazu krass. Hound Dog, also Jagdhund übersetzt, ist aber auch ein Slangwort für Schürzenjäger, der hinter allen Frauen herläuft, aber nichts hinbekommt und dann wieder angekrochen kommt.
Genau. Und ich finde total toll oder spannend hier an dem Song, dass es halt zu diesem Gender-Aspekt auch noch so Fragen von Class und Race dazukommen. Mhm. Also sie ist eine schwarze Frau aus Alabama, der Ort der Bürgerrechtsbewegung, wo Big Mama Thornton herkam, Kämpfe gegen Rassismus und Kolonialismus. Und in dieser Tradition steht eben der Song und sie als Sängerin auch.
Und ich meine, man muss dazu sagen, einer der Songschreiber hat mal gesagt, Big Mama Thornton war so eine starke Erscheinung, angeblich so um die 150 Kilogramm, dazu Narben im Gesicht. er musste ihr einen Song schreiben, hat er gesagt, wo die Message ist, go fuck yourself. Und daraus ist dann diese etwas abgeschwächte Version von You Ain't Nothing But A Hound Dog geworden.
Ja, ich finde, diese Attitude, go fuck yourself, strahlt sie auch total aus. Im Auftreten, im Style und in dem Video zu dem Song, den wir jetzt gehört haben, trägt sie so ein kariertes, hochgekrempeltes Hemd. Das, finde ich, symbolisiert so ein bisschen diesen Arbeiter-Do-it-yourself-Vibe. Mhm. Dann hat sie so einen Hut, das ist so ein männliches Attribut. Und dazu aber einen langen Rock. Den trägt sie aber ganz breitbeinig und so ganz unfeminin auf eine Weise.
Ja,
und wir würden vielleicht heute zu diesem Style so Tomboy oder Butch-Style sagen. Also so eine Mischung aus männlichen und weiblichen Attributen. Und das ist auch deswegen radikal, weil man in dieser Zeit halt sozusagen als weibliche Figuren lieber so weiße Marilyn Monroes gesehen hat.
Ja, und wo wir gerade über weiße Figuren sprechen, nicht weiblich zwar, aber wir müssen ganz klar sagen, Big Mama Thorntons Hound Dog wurde dann überschattet und zwar von Elvis. You ain't nothing but a hound dog. Elvis ist damit auf die 1 der US-Charts geschossen. Der Song ist aber entschärft. Die Stelle mit dem Schwanzwedeln, die gibt's nicht mehr. Es geht jetzt tatsächlich um den Hund und nicht mehr um den Mann. Der Grund ist, Elvis hat einfach nicht die Version von Big Mama Thornton gecovert, sondern eine abgeschwächte von Freddie Bell and the Bell Boys.
Man muss halt trotzdem sagen, dass die Vorwürfe gegenüber Elvis bis heute berechtigt sind, dass er sich halt als weißer Mann sich den Blues von schwarzen Musikern aneignet und auf eine Weise daraus so einen weißen Rock'n'Roll macht. Und einer der Songschreiber von Hound Dog hat auch gesagt, dass Big Mama Thornton für den Song weniger Anerkennung bekommen hat als Elvis. Das ist ein tragisches Ergebnis von systematischem Rassismus.
Wir haben uns entschieden, diese Version von Elvis auch mit reinzunehmen, weil wenn wir auf die sexuelle Revolution gucken, dann hat Elvis da auch nochmal eine Tür aufgestoßen und zwar nicht mit seinem Fuß, sondern mit seinem Hüftschwung. Es gab eine ordentliche Kontroverse nach dem TV-Auftritt mit Hound Dog. 40 Millionen Zuschauer waren dabei und die fanden das teilweise sehr vulgär. Es kamen Stimmen, dass die Jugendkriminalität fördern würde und die katholische Kirche hat gewarnt, Vorsicht vor Elvis Presley, dadurch auch seinen Spitznamen bekommen, Elvis the Pelvis, also Elvis die Hüfte durch seinen Hüftschwung dann und wurde danach im Fernsehen teilweise nur noch oberhalb der Hüfte gefilmt.
Ja, und was passiert, wenn man Sachen verdeckt oder so, das weiß man auch, erregt dann natürlich noch mehr Aufmerksamkeit. Ja, und in der Tat hat dieser Song aber eben eine Bewegung wie die der sexuellen Revolte halt auch mit vorangebracht gegen die Prüderie im konservativen Amerika. Und ich glaube, die Anstößigkeit von Elvis Hüftschwung bestand halt irgendwie in dieser Direktheit der Geste, die so ganz klar nichts anderes sagte als Sex.
Und das sieht heute so harmlos aus, ne? Aber damals
voll,
war das halt krass.
Voll.
Ja. Kurzer Einschub vielleicht noch, auch wenn Elvis die sexuelle Befreiung so mit seiner Musik nach vorne gebracht hat, privat hat er mutmaßlich auch das Gegenteil gemacht. Es gibt Vorwürfe gegen Elvis, dass er sexuelle Beziehungen zu Minderjährigen gehabt haben soll, Missbrauch auch stattgefunden hat und Gewaltandrohungen gegenüber seiner Frau. Wir kommen zum nächsten Song und springen dafür 12 Jahre weiter zu einem Song, der 1967 völlig zu Recht auf Platz 1 der Charts war und auch 2 Grammys bekommen hat. Die Queen of Soul jetzt für euch, Aretha Franklin mit Respect. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. Boah, da steckt so eine Energie drin, oder Franziska? Ist so krass, immer wenn man den hört.
Ja.
So. Und man muss dazu sagen, das Original ist von Otis Redding. Und da geht es um Respekt, den ein Mann von einer Frau erwartet. Und zwar von seiner Frau, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Und der Clou ist jetzt, dass Aretha Franklin das einfach 2 Jahre später komplett umgedreht hat. Jetzt fordert sie als Frau Respekt von ihrem Mann, wenn der nach Hause kommt. Also du kannst gerne mal ein Geld haben, aber dann hab bitte Respekt, wenn du nach Hause kommst. Und da steckt ja noch mehr dahinter, ne?
Ja, genau. Es geht halt auch um die ganzen sozialen Verhältnisse. Also zu der Zeit haben Frauen in der USA, wenn sie mit einem Mann zusammenlebten, keine Sozialhilfe bekommen. Und in Respect geht's genau um so einen Fall, um eine Frau, die trotzdem Sozialhilfe bezieht, die dann aber ihrem Mann gibt, wenn er nach Hause kommt. Und dafür verlangt sie jetzt eben Respekt. Und ich finde, es knüpft auch gut an Big Mama Thornton an. Beide Sängerinnen kommen aus einer baptistischen Gospel-Szene, aus einer schwarzen Szene. Beide haben ihre Mutter früh verloren, arbeiteten früh. Also wir würden heute sagen, Female Empowerment quasi schon from the early beginning.
Ja, und der Song ist dann seit den 60ern wirklich zu einer Hymne geworden für alle, die diskriminiert wurden oder werden. Aretha Franklin war und ist auch immer noch eine Stimme für die Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen. Später zum Beispiel hat sie auch bei der Amtseinführung von Barack Obama gesungen und Aretha Franklin, aber natürlich auch, wie du schon gesagt hast, Stimme der Frauenbewegung und dafür sehr wichtig, ne?
Zum Beispiel hat der US-Präsident Lyndon B. Johnson 1967 einen neuen Erlass gegen Geschlechterdiskriminierung sozusagen versucht oder erlassen. Und das hing auch damit zusammen, dass über diesen Song ebenso von Frauen solche Forderungen aufgestellt wurden.
Ah, spannend. Sehr cool. Also Aretha Franklin, wir haben ordentlich Respekt vor dieser wahnsinnigen Ikone. Wir springen jetzt weiter zu einer weiteren Legende. Und zwar, wenn wir über die wichtigen Popsongs für die sexuelle Revolution sprechen, wenn wir über Selbstbestimmung sprechen, über Befreiung, über Queerness, dann müssen wir auch über David Bowie sprechen und den Song Rebel Rebel. David Bowie hat Rebel Rebel 1974 veröffentlicht und da geht es um einen jungen Menschen, der gerne feiern geht, messy ist und seine Eltern deswegen sauer sind. Vor allem geht es aber, und das ist in dieser Klarheit besonders, um jemanden, bei dem nicht klar ist, welches Geschlecht er hat. Deine Mutter ist durcheinander, weil sie nicht weiß, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Heute würden wir sagen, queer, non-binär, genderfluid. Und das war ja auch für David Bowie selbst ein Thema, ne?
Also in seiner Musik, aber auch in seiner Figur oder in seinen Figuren. Bowie hat ja spätestens mit dem Album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, das war 72, eine Figur erschaffen, Ziggy Stardust, die permanent diese festen Geschlechterkategorien unterlaufen hat.
David Bowie hat einfach dafür gesorgt, dass eine Sichtbarkeit entsteht für queere Menschen mit diesem Song 1974, aber auch mit dem Album 72. Und das ist natürlich insgesamt schon ziemlich früh einfach auch.
Es war halt noch vor Prince, der Geschlechternormen dann auch durchkreuzte. Bowie selbst hat schon 72 gesagt, I am gay and I'm always have been. Even when I was David Jones, also das war sein bürgerlicher Name. Bowie hatte dann sein Coming Out. Dann hat er aber das Coming Out sozusagen irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt auch wieder zurückgenommen. Dann hat aber wieder die Rücknahme der Rücknahme zurückgenommen. Also hat permanent sich sozusagen auch irgendwie selbst widersprochen. Mhm. War auch mit einer Frau in einer, ich glaube, offenen Beziehung, 10 Jahre verheiratet. Aber diese Sachen, finde ich, die bebildern halt nochmal gut, dass es so, dass man mit so Kategorien nicht so weit kam, homo, hetero, sondern dass der oder monogam, poly, wie auch immer, es war immer irgendwas dazwischen.
Jetzt quatschen wir über einen Song, der ein Symbol ist für sexuelle Befreiung der 70er. Literally der Höhepunkt erotischer Popmusik der 70er. Ein Porno für die Ohren, könnte man fast sagen. Und zwar von niemand Geringerem als der Queen of Disco. Donna Summer, Love to Love You Baby von 1975. Diesen Song hat sie der Legende nach ganz alleine aufgenommen in einem dunklen Studio in München. Damals hat sie hier gelebt und dabei hat Donna Summer an ihren damaligen Freund Peter gedacht. Das hat sie mal im Interview gesagt.
Ja, zu dieser Legende gehört auch, dass dieser Song angeblich 23 Orgasmen enthält. Und ich glaube, die Originalversion ist 17 Minuten lang.
Ja, mega lang.
Und viel mehr Text gibt's auch nicht, außer das, was wir gerade hören. Sehr viel Hauchen, Stöhnen, ab und an mal ein Do it to me again and again oder eben Love to Love You, Baby.
Das Ganze jetzt natürlich als Disco-Version. Und da muss man sagen, Disco ist natürlich auch einfach ein richtig gutes Symbol, was extrem gut passt zu unserem Thema.
Weil Disco war schon immer unmittelbar mit sexueller Befreiung verbunden, hatte einen enormen Einfluss auf die LGBTQI-Community. In Underground-Clubs in New York, San Francisco oder Chicago gab es nämlich schon Anfang der 70er eine queere Disco-Szene. Disco war schon immer so schrill, bunt, enthemmt. Der Musikkritiker Jens Balzer hat mal gesagt, dass Disco das erste Genre war oder ist, das sich dem bis dato herrschenden Diktat des männlichen, heterogenen Begehrens vollständig entwindet und dass eben Donna Summer dafür exemplarisch steht.
Deswegen freue ich mich auch irgendwie, dass Disco so seit ein paar Jahren auch wieder hochkommt. Man muss zu Love to Love You Baby vielleicht nur dazu sagen, es gibt wirklich einige Radiosender, die den Song nicht spielen wollten. Ich weiß, kein Riesenskandal. Die Leute haben es so oder so auch eher gefeiert. In den USA ist der Song auf Platz 2 hochgegangen. In Deutschland und England war der auch in den Top 10. Und klar, die Gründe sind irgendwie logisch, woran das lag. Oder, Franziska?
Ja, total. Ich finde, es macht auch einfach unglaublich gute Laune. Und dann war es einfach auch in der Hochphase der sexuellen Revolution. Also man konnte endlich offen, unverstellt und frei über Sex reden. Das war eine riesige Befreiung für die Menschen. Und das wurde dann eben voll ausgelebt, was ich ja in den HörerInnen Zahlen dann auch zeigt, in Clubs und dann dazu passend die Mode, freizügiger, Hotpants und so weiter. Also das spielt dann auch in diese Zeit mit rein, wo das dann halt voll gelebt wurde.
Total, also der Song ist mega krass gefeiert worden. Donna Summer wollte die Aufnahmen aber danach nicht nochmal anhören. Also ihr war es peinlich, hat sie mal gesagt, und sie hätte sich auch gewünscht, sie hätte den Song gar nicht erst gesungen, auch wenn sie den Sound liebt. Und später hat sie dann aber dem Guardian gesagt, irgendwie ist es ja dann auch egal geworden. Ich wollte insgesamt also einfach nicht so auf diese erotische Disco-Queen reduziert werden. Die hat immer wieder gegen dieses Image angekämpft und hat dann auch viele, viele andere große Disco-Hits geschafft und ist dann aber auch immer gläubiger geworden.
Das ist eine erstaunliche Entwicklung, wenn man jetzt den Song so hört, dass sie dann in ihrem christlichen Glauben immer strenger wurde und zuletzt leider auch homophobe Vorurteile mit verbreitet hat. Ihre Aussage, dass, Zitat, AIDS von Gott geschickt wurde, um die Schwulen zu bestrafen, das war 83, hat dann zu einem radikalen Bruch halt auch mit der Queer-Szene geführt. Und ihre halbherzige Entschuldigung, sowas wie, ich dachte, das sei bloß eine Art Geschlechtskrankheit, hat natürlich, verständlicherweise, an diesem Bruch nichts geändert.
Trotzdem halten wir fest, es gab wirklich einen großen Impact von Donna Summer. Madonna war Fan, Barack Obama auch, Aretha Franklin, bis hin zu Beyoncé. Die hat Love to Love hier sogar später in ihrem Song Naughty Girl mit eingebaut. Da hört man es, Love to Love You Baby.
Genau, aber wir hören auch, ist eine entschärfte Version.
Yes, absolut. So viel Gestöhne und so Geatme gab es nicht wie bei Donna Summer. Ich würde sagen, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um jetzt nochmal einen der ikonischsten Songs über schwule Sexualität zu besprechen. 1984 hat die britische Band Bronski Beat den Song Small Town Boy released. Dieser Song ist in der schwulen Community extrem bekannt bis heute. Es geht um schwule Sexualität, um Herkunft und um queere Melancholie.
Dieser Song tut, was er sagt, nämlich direkt am Anfang to your soul, cry, cry. Also das geht so direkt in dieses Gefühl dieser, wie du es jetzt genannt hast, queeren Melancholie rein.
Ja, voll. Und hat auch wirklich den Nerv der Zeit getroffen, ist in der UK in die Top 40 reingekommen, nach der Veröffentlichung direkt 84, weil einfach wirklich tausende Leute sich damit identifiziert haben.
Es handelt von einem schwulen Jungen aus einer englischen Kleinstadt. Und dieser Junge muss diese Kleinstadt verlassen, um sich zu suchen und vielleicht auch finden zu können, um frei zu sein, um frei leben zu können. Und mit so einer ganz zarten, hohen, fast so sphärischen Stimme wird dieses Verlassen dieser Kleinstadt, dieser Heimat besungen und dann immer mit so einer Bewegung nach vorn, run away, turn away, run away, run away und so weiter.
Später ist dann ein Remix von Small Town Boy auch noch zum Soundtrack geworden von dem Film 120 BPM. 2017 ist der rausgekommen. Wunderschöner, trauriger Film. Darin geht es um AIDS, um den politischen Aktivismus der ACT-UP-Bewegung, um schwulen Sex, auch ja so im Angesicht des Todes immer.
Genau, und jetzt auch noch ein aktuelles Beispiel. 2025 bei Arte der Dokumentarfilm über Somerville, Jimmy Somerville, Small Town Boy.
Packen wir euch beides in die Shownotes. Ich würde sagen, wir springen zum nächsten Song, ausnahmsweise auch aus dem gleichen Jahr, auch aus 1984. Ich habe am Anfang gesagt, dass es einen Song gibt, der den Parental Advisory Sticker ausgelöst hat. Also der vorne auf Platten oder CDs drauf war, schwarz-weiß sieht er aus. Der hat die Eltern davor gewarnt, dass hier explizite Inhalte drauf sind, nicht jugendfrei also. Und den Song, der das zu verantworten hat, den hat Prince 1984 veröffentlicht. Darling Nikki hieß er. Hier passiert erstmal nicht so viel im Refrain, aber in den Strophen wird es dann ziemlich eindeutig. Es geht ja also um eine Nikki, die sexsüchtig ist und masturbiert.
Genau, und dass er hier was als sexsüchtig beschreibt, aus der Perspektive, finde ich interessant, weil man könnte auch fragen, ist es vielleicht nicht einfach normale Sexualität von Frauen, wenn die sie so offen und selbstbestimmt ausleben?
Ja, ja, klar. Und das Ganze ist auch noch in der Hotellobby passiert. Das ist auch irgendwie noch spicy dann, ne?
Genau, weil das ist halt auch so eine Aneignung von öffentlichen Raum. Das sind wir nicht gewohnt. Frauen sind immer so quasi auf der Seite des Privaten, Männer auf der Seite des Öffentlichen. Und das ist also eine radikale Umkehrung dieser politischen, vergeschlechtlichten Sphären. Mhm. Jetzt ist die Frau in der Öffentlichkeit und dann lebt sie auch noch in der Öffentlichkeit ihre Sexualität aus.
Ja, und später im Song heißt es dann sogar auch noch. She took me to her castle and I just couldn't believe my eyes. She had so many devices and also Nikki hat auch noch Sextoys, sehr viele Sextoys heißt es ja. Und derjenige, der den Song da singt, der hat dann später auch noch Sex mit Nikki. Am nächsten Morgen ist sie dann aber verschwunden und hat nur eine kleine Nachricht mit ihrer Nummer dagelassen. Also halten wir fest, weibliche Masturbation, Sextoys und sie haut nach dem Sex einfach ab.
Ich finde es super. Das ist fast wie so eine Anleitung für weibliche Selbstbestimmung, wenn man als Frau Sex mit Männern hat. Sie hat hier die Macht, sie entscheidet, ob oder wann sie geht. Sie bestimmt den Raum. Und diese Sextoys und diese Lust an der Masturbation stehen halt auch für weibliche Autonomie. Also sie signalisieren hier, dass sie auch nicht zwangsläufig auf den Mann angewiesen ist, sondern die hat ihre Spielzeuge.
Ja, voll. Ein paar Leuten war das aber zu viel, obwohl bei Prince ja eigentlich schon klar war, er ist ein Sexsymbol. Er spielt mit seiner eigenen sexuellen Identität, seiner Orientierung. Er hat sich nie klar dazu geäußert und alles offen gelassen, ne?
Das war vielleicht, aber das ist ja auch interessant, halt schon immer auch Provokation. Es hat ja viel ausgelöst.
Mhm. Und zwar hat dann die Frau vom damaligen Vizepräsident Al Gore, Tipper Gore, die hat diesen Song Darling Nikki gehört und zwar mit ihrer 11-jährigen Tochter. Und in der Situation ist sie dann so in Verlegenheit gekommen und später auch so wütend geworden, dass sie zusammen mit anderen Leuten in der Politik das Parents Music Resource Center gegründet hat. Und die haben dann 15 Songs auf die sogenannte Filthy 15 Liste gesetzt. Die sollten dann alle verboten werden, weil zu gewaltvoll, weil Drogen verherrlicht wurden oder eben weil es zu sexuell war. Und Darling Nikki und andere haben dann diesen Parental Advisory Sticker bekommen, der später zum Standard geworden ist für explizite Songs.
Ja, das ist immer so witzig. Es gibt diese Gegenbewegung und gleichzeitig sind so Songs oder auch solche Alben unglaublich erfolgreich. Mhm. Also Purple Rain ist dann in den Charts nach oben geklettert, war auf Platz 1 in den USA.
Ja. Madonna hatte auch einen Song in den Filthy 15, Dress You Up. Wir haben für unsere Liste aber einen anderen von ihr rausgesucht und zwar aus 1990, Justify My Love. Wanting, needing, waiting.
Justify My Love, das knüpft super an, geht's auch um. Das hören wir auch. Weibliche Selbstbestimmung, sexuelle Autonomie, ganz ähnlich wie bei Prince.
Ja, yep. Und im Video ist es nicht weniger explizit geworden. MTV unter anderem hat sich geweigert, dieses Musikvideo zu senden. Das war nicht in Farbe, sondern in Schwarz-Weiß. Man sieht da einen Dreier, zwei Männer und Madonna. Später kommt auch noch eine Frau rein, die mit einem Typen rumknutscht. Und dann sieht man noch eine gefesselte Frau, zwei andere Frauen, die sich auch noch küssen und wie Männer angezogen sind, sich ein Bart malen und dann gegen Ende gibt es nochmal zwei Männer, die kuscheln und sich küssen, während der eine auf dem Stuhl gefesselt ist.
So Bisexualität zu zeigen, also auf diese Weise, war schon neu, auch damals noch. Nämlich Sonst wurde weibliche Lust halt immer so gezeigt, dass darum ging, den männlichen Blick zu gefallen. Also so, als wäre so lesbische oder eben bisexuelle Erotik zwischen zwei Frauen nur etwas, was so Männer anregen soll. Mhm. Hier geht's aber darum, dass die Frau in diesem Lied und in dem Video zur eigenen Regisseurin ihrer Lust wird. Also sie bestimmt, wann, wie sie mit wem hat und was gezeigt wird.
Madonna selber hat auch nicht wirklich verstanden, was das Problem sein soll und hat gesagt, warum sind die Leute bereit, sich einen Film zum Beispiel anzusehen, in dem jemand ohne jeden Grund in Stücke gerissen wird, aber niemand will zwei Mädchen beim Küssen und zwei Männer beim Kuscheln sehen. Und ich meine mal so, Madonna hat recht behalten, der Song war ja dann trotzdem auf Platz 1 der US-Charts.
Ich finde auch interessant, dass sowas wie dieses Zarte zwischen den Männern irgendwie vielleicht auch ein Problem war. Ja. Also so Kuscheln, ne? Und Madonna hat aber mit diesem und vielen weiteren Songs auch ganz viel für radikale feministische Positionen dann im Pop eröffnet. Und eben auch nicht nur für Frauen, sondern auch für die LGBTQI-Community. Sie hat später selbst, wie dann auch Lady Gaga, gesagt, dass so die queere Community halt irgendwie auch ihre liebsten Fans sind und hatte sehr viele queere Fans. Mhm.
Die beiden nächsten Songs auf unserer Liste sind auch vor allem bei queeren Menschen sehr, sehr gut angekommen. Zum einen ein Song, wo im Video dazu zwei Frauen vor einem Zaun im Regen wild rumgeknutscht haben. Kommen wir gleich zu. Und vorher noch ein Song aus 2001, der Sexwork zum Thema macht, was sehr, sehr selten ist. Lady Marmalade von Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia und Pink. Das Original ist schon viel früher rausgekommen, 1974 von der Girlgroup La Belle. Das war damals auch schon Welthit von La Belle im Original, aber Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia und Pink haben den Song nochmal so richtig groß gemacht, Platz 1 in den USA und 14 anderen Ländern auch, Deutschland auch mit dabei. Und es gibt auch eine Version mit Missy Elliott, die hat den Song mitproduziert und zwar für den Film Moulin Rouge.
Diese Anleihen halt an Moulin Rouge sind sehr besonders, weil es hier explizit um Sexworkerinnen aus New Orleans geht. Also diese Frage, die explizite Voulez-vous coucher avec moi ce soir, wollen Sie heute mit mir schlafen, die steht für so einen ja selbstbestimmten Sexakt von Frauen, bezeichnen sich eben auch selbstbewusst als Huren. Mhm. We are independent women, some mistake us for Horse. Also manche Leute sozusagen, man spielt so mit diesem Hurenbegriff, sie eignen sich den an, kritisieren aber auch, dass es sozusagen so eine schlechte Konnotation hat. Und in dem Video treten sie halt so ganz selbstbewusst als Arbeiterin auf, die nur sich selbst besitzen, also die nicht von einem, es wird so suggeriert, dass es kein Zuhälter oder jemanden gibt, der über sie bestimmt, sondern sie bestimmt nur über sich allein.
An sich das Thema ist natürlich für 1974 schon ziemlich krass gewesen, aber natürlich 2001 dann jetzt mit dem Video und so immer noch, ne?
Genau, aber auch heute noch. Also Sexarbeit ist so eine der Gretchenfrage in queer-feministischen Diskussionen. Auf der einen Seite stehen da Prostitutionsgegnerinnen, die Menschenhandel und Zwangsprostitution anklagen. Und auf der anderen Seite eher liberale Queer-Feministinnen oder Feministinnen, die Sexarbeit als Arbeit wie jede andere betrachten, also auch Stichwort nordisches Modell und so. Mhm. Und dieses Thema ist halt bis heute in der Szene immer noch relevant.
Und das ist schon ziemlich special. Und dazu haben wir es auch gesagt, der Song gilt als Hymne der queeren Community. Genauso übrigens auch wie der nächste auf unserer Liste. Also erstmal, bis später nämlich pikante Details ans Licht gekommen sind. Ich rede von All the Things She Said von Tattoo. Absolut legendärer Song. 2002 ist er rausgekommen und hatte wirklich einen Impact. Vor allem wegen des Musikvideos, weil da eine lesbische Liebe gezeigt wird.
Ich glaube, alle haben direkt vor Augen, wie das aussah. Lena und Julia küssen sich in Schuluniform in strömendem Regen. Und hinter dem Zaun guckt so eine entsetzte Menschenmenge zu. Das ist vielleicht so eine Metapher für eine Reaktion, die lesbische Frauen 2002 immer noch bekommen haben. In dem Song geht es auch viel um Angst, darum, sich hilflos und orientierungslos zu fühlen. Und am Ende gehen die beiden dann händchenhaltend weg Richtung Sonnenaufgang und lassen die Menschenmenge hinter dem Zaun hinter sich. Also nicht die zwei sind dann eingesperrt, sondern eher die Denkmuster der Leute, die halt noch immer hinter dem Zaun stehen.
Der Song und das Video haben auch ziemlich viel ausgelöst. Zum einen, weil Lena und Julia zu dem Zeitpunkt erst 16 waren. Der Song war eine Idee vom Manager. Und zum anderen ist Jahre später rausgekommen, dass die beiden gar nicht lesbisch sind. Vorwurf gab es dann natürlich Queerbaiting, also Queerness vortäuschen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Später hat Lena dazu gesagt, es ging einfach nur um Liebe. Wir behaupten nicht, Lesben zu sein. Das haben wir nie gesagt.
Ja, und ich verstehe natürlich total, dass es enttäuschend war für viele lesbische oder auch queere Fans, weil sie sich ein Identifikationsangebot erhoffen und dann erhoffen, dass es sozusagen so mit dem übereinstimmt, was sie da sehen, also authentisch ist. Mhm. Man darf aber halt nicht vergessen, dass es Pop ist, also es ist eine Kunstform, da geht es eigentlich am wenigsten um Authentizität, also die beiden sind halt Künstlerinnen, Sängerinnen, Bühnenfiguren und haben es als solche geschafft, lesbische Bilder in eine reaktionäre Politik einzutragen, also diese Bilder dagegen zu setzen und genau, trotzdem viele Fans enttäuscht waren vielleicht, ist der Song halt immer noch enorm wichtig für lesbische Popkultur heute. Und vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Homofeindlichkeit in Russland heute halt auch immer noch politisch enorm relevant. Also wir müssen nur dran denken, dass Pride-Demos in Russland verboten werden, es eine Hetze gegen schwule Männer gibt, viele Hassverbrechen gegen queere Menschen. Und deswegen ist das immer noch hochgradig wichtig, was
Absolut.
Die beiden da gemacht haben.
Ja, und Julia hat auch in einem Interview mit dem Independent erzählt, dass sich viele ihrer Fans bei ihr bedankt haben, weil denen All the Things She Said bei ihrem Coming Out geholfen hat. Und so oder so war der Song also ein politischer Akt gegen Homophobie in Russland, aber auch weltweit. Und Franziska, jetzt ist endlich der Moment gekommen, wo wir über deine absolute Lieblingskünstlerin sprechen. Ich hoffe, das ist so richtig formuliert.
Also ich muss zugestehen, ich höre sie selbst gar nicht, aber ich bin absolut Fan.
Sagen wir wissenschaftliche Lieblingskünstlerin oder Fan. Du hast auf jeden Fall einige wissenschaftliche Arbeiten über diese Legende geschrieben. Du kennst dich wahrscheinlich besser mit ihr aus als die meisten Monster, also ihre Fans. Let's talk about Lady Gaga.
Born This Way von 2011. Ich glaube, es gibt bestimmt keine Pride, keinen CSD mehr, auf der dieser Song nicht läuft. Mit diesem Motto, no matter gay, straight or bi, lesbian, transgendered life, I'm on the right track, baby. Also hier wird wirklich die ganze Palette aufgemacht, so ein ganz großer, man könnte sagen, wie so, also der ganze Regenbogen halt abgedeckt.
Ja, und bei Lady Gaga muss ich sagen, ich finde es auch einfach so krass, weil die ist ja absoluter Mainstream, also macht Musik für die Massen. Die hat in 2025 ein Konzert in Rio de Janeiro gegeben. Da waren 2,1 Millionen Leute und gleichzeitig kriegt sie aber auch so Messages wie in Born This Way verpackt, ne?
Total. Der Popjournalist Klaus Walter hat Lady Gaga deswegen, also wegen dieses Phänomens, auch mal als Extremistin der Mitte bezeichnet. Und ich finde, es passt ganz hervorragend, weil sie halt einerseits Musik für Massen macht und andererseits dieses ästhetisch und politisch hochgradig so artifizielle und interessante hat.
Und man muss ja dazu sagen, Lady Gaga singt ja nicht nur über queere Themen, sondern die engagiert sich auch für die Community, ne?
Genau, aus dem Lied, beziehungsweise aus diesem ganzen, es war ja wie so ein ganzes groß angelegtes Projekt, Born This Way, ist auch zum Beispiel eine Empowerment-Organisation für junge Menschen mit dem Motto Empowering Youth, Inspiring Bravery hervorgegangen, die Born This Way Foundation. Da geht es eben darum, dass junge Menschen empowered werden sollen, dass sie okay sind, so wie sie sind, auch wenn sie nicht der Norm entsprechen.
Mhm. Es gab aber auch eine Diskussion in der queeren Community, dann natürlich ausgelöst durch die Frage, ob jetzt Sex, Gender oder auch Desire, also Identität und Orientierung angeboren sind, also born this way, oder ob es eben doch so Sozialisierung ist. Was denkst du darüber, Franziska?
Ich würde mich Klaus Walter anschließen und sagen, dass Lady Gaga uns in ihrer Kunst eigentlich zeigt, also ich sag nur Hashtag Fleischkleid oder ihre Sci-Fi-Roboterkostüme und so weiter, dass Körper und Geschlecht eben nicht nur natürlich oder zumindest nicht unberührt sind, sondern dass diese Natur halt auch bearbeitet ist, also sozial konstruiert, sozial gemacht. Lady Gaga selbst hat nämlich auch mal dazu gesagt, Born This Way ist, was ich bin, eine Künstlerin in einer Konstanz zwischen Halbfantasie, Halbrealität in allen Zeiten. Also sie selbst hat schon sich und auch diesen Song oder das Projekt so eingeordnet, dass es eben auch immer ein Verändern und Changieren ist. Selbst wenn man so geboren ist, heißt es nicht, dass du so bleibst. Es kann sich alles verändern.
Ah, verstehe. Zum Schluss, Leute, knallt's nochmal richtig. Wir haben nämlich noch einen letzten Song für euch, der so viele beknackte Reaktionen verursacht hat, wo wir uns beide echt gefragt haben, hä, der ist doch 2020 rausgekommen. Waren wir da nicht eigentlich schon viel weiter gesellschaftlich?
Ja, Spoiler, nein.
Und das liegt an WAP von Cardi B und Megan Thee Stallion. WAP, also W-A-P geschrieben, ist ein Song, der aber mal sowas von für Sex Positivity steht wie kein anderer und ist dann damit auch auf Platz 1 der US-Charts geschossen. Das Besondere ist, er kommt dazu auch noch von zwei Frauen.
Ja, und müsste man ja denken, dass in diesem Jahrzehnt das nichts mehr Besonderes ist. Mhm. Aber mit diesem Song ist es halt zum ersten Mal überhaupt zwei Frauen gelungen, was schon viele Männer vorher geschafft haben. Nämlich, sie haben einen Nummer-1-Hit gemacht, in dem es endlich mal um ihre Genitalien oder Geschlechtsteile, wie man es auch immer nennen möchte, nicht um die der Männer geht.
Mhm. Traurig aber war, dass das erst dann passiert ist. Aber gut, WAP steht für Wet Ass Pussy, ihr habt es gerade eben schon gehört. Also für, ich finde immer auf Deutsch übersetzt, strange, aber es heißt halt super feuchte Pussy. Und ich meine, klar, Cardi B hat als Stripperin in New York gearbeitet und Megan Thee Stallion hat schon früh ziemlich anzügliche Texte gerappt, wie ihre Mutter mal gesagt hat. Und deswegen ist WAP natürlich ziemlich spicy.
Spicy in jeder Hinsicht, im Sound, in der Optik, im Text. Die beiden eignen sich auch, das hatten wir auch schon vorhin, so Begriffe wie Hure wieder positiv an, rappen halt über explizite sexuelle Vorlieben, Rollenspiele, Penisgröße, Beckenbodentraining für bessere Orgasmen, weibliche Sexualität im Allgemeinen und das auch noch mit sehr viel Witz und so einer gewissen Leichtigkeit. Bring einen Eimer und einen Wischmopp mit für diese Wet-Ass-Pussy.
Oder auch, ziemlich gute Stelle, wie ich finde, bitte park deinen Sattelschlepper in meiner kleinen Garage. So I want you to park that big Mack truck right in this little garage. Dieses Hupen noch am Ende, herrlich.
Auch sehr gut, ich spucke auf sein Mikro und jetzt will er mich unter Vertrag nehmen.
Der Song ist insgesamt ziemlich gut angekommen, neben den USA auch in UK auf Platz 1 gelandet.
Dazu sehr viele sehr gute Kritiken für diesen sex-positiv-feministischen Song. New York Times. Der Song sei überschäumend, beißend und sehr, sehr anschaulich und detailliert. Los Angeles Times. Sex-positiver Triumph. Guardian, Song schafft es, Frauen zu stärken und Konservative wütend zu machen.
Ja, und das ist dann tatsächlich passiert. WAP hat so viele Konservative wütend gemacht. Erstmal sind über 1000 Beschwerden eingegangen, nachdem Cardi B und Megan Thee Stallion den Song bei den Grammys 2021 performt haben. Und dann hat auch noch ein Politiker aus Kalifornien gesagt, er hätte den Song aus Versehen gehört und würde seine Ohren jetzt am liebsten mit Weihwasser ausspülen. Weil so ein Song könne nur entstehen, wenn jemand ohne Gott und starke Vaterfigur erzogen worden ist.
Ja, es ist wirklich hilarious, aber irgendwie ist das auch traurig. Also, dass das wirklich eine ernsthafte Reaktion war. Ähnlich absurd war auch die Reaktion von dem rechten Meinungsmacher Ben Shapiro, der sagte, die Rapperin hätten wohl einen, er nannte das genitalen Hefepilz, weil echte Frauen hätten ja keine Wet Pussy.
Wow.
Ja, und damit hat er aber dann zumindest eine nicht nur, aber auch gynäkologische Debatte angeregt für Aufklärung. Die Ärztin Jen Gunter hat in der New York Times erklärt, dass der Song eben für Aufklärung und für körperliche Selbstbestimmung und Selbstbewusstsein junger Frauen ganz wichtig wäre und dass so etwas wie eine Wet Pussy eben ganz normal sei. Und ja, es ist einfach total krass, dass man das im 21. Jahrhundert Männern noch erklären muss.
Total. Übrigens auch sehr stabile Reaktion vom Tierschutzverband PETA. Im Musikvideo zu WAP sind nämlich unter anderem Tiger zu sehen. Und deswegen hat PETA geschrieben, also bitte achtet auf die Wörter, if Cardi B and Megan Thee Stallion really care about pussy liberation, they wouldn't use suffering big cats.
Ja, und auch hier wieder explizite Worte, detaillierte Beschreibungen. Ja, ich würde sagen, sowas gab es wahrscheinlich noch nie auf Platz 1.
Yes, deswegen schaut auch nochmal an Cardi B und Megan Thee Stallion, falls ihr das hier hört. Wir hätten natürlich auch noch viel, viel mehr Songs hier droppen können von George Michael über Queen, Billie Eilish, Sam Smith und auch von deutschen KünstlerInnen natürlich, ne?
Ja, total. Also da kann man ja viele nennen. Shirin David, Loredana, Iki Mel jetzt aktuell besonders, Nemo, Sixten, Kim Petras, Lady Bishway, Schwester Eva und viele, viele weitere. Nicht nur im Deutschrap, ja im englischsprachigen Missy Elliott, Nicki Minaj und so weiter und so weiter.
Yes, aber ich denke, es ist sehr, sehr deutlich geworden, dass die Songs, die wir euch heute vorgestellt haben, wirklich so wirklich Themen nach vorne gepusht haben. Sexuelle Selbstbestimmung, Sex-Positivity, Feminismus, sexuelle Befreiung, Queerness. Und wir haben auch gehört, es gibt auch Songs über Sexwork. Und an dieser Stelle wirklich nochmal ein großes, großes Shoutout an dich, Franzi Haug. Vielen Dank von der Uni Regensburg, dass du mitgemacht hast. Das hat uns extrem bereichert hier. Wirklich vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Es hat großen Spaß gemacht.
Zum Schluss gibt es jetzt wie immer noch das Liebestagebuch. Freue mich sehr drauf, was jetzt kommt, weil eigentlich hat Caro ja immer auf eine offene Beziehung gesetzt und euch hier davon erzählt. Jahrelang. Und dann hat sie einfach letztes Jahr das komplette Gegenteil beschlossen. Caro ist jetzt monogam und zwar mit Moritz. Und als ob das noch nicht genug wäre für so einen krassen Wandel, hat Caro jetzt einfach Moritz geheiratet. Hat sie euch schon in der letzten Runde von erzählt. Nach 4 Monaten war das spontan in Miami. Und Caro erzählt euch jetzt im Liebestagebuch mal, wie Familie und Freunde so auf diese Überraschungshochzeit reagiert haben. Und vor allem auch, was ihre Ex-Freunde Jones, Nick und Dennis dazu gesagt haben.
Bis zur Rückreise haben wir das halt niemandem gesagt. Und das hat sich irgendwie so cool angefühlt, weil das sowas, so eine große Nachricht ist, die noch keiner wusste. Und wir haben dann, als wir gelandet sind, haben wir dann sofort die Mama von Moritz angerufen, sind dann direkt zu meinem Bruder gefahren. Und am nächsten Tag, am Freitag, hatten wir eh vor, meine Eltern zu besuchen und dann auch meine Oma. Also haben wir uns gedacht, dass wir denen das persönlich sagen. Wir haben dann per Videocall einige Freunde angerufen und denen das erzählt. Und wir waren alle total ungläubig. Eine Freundin von mir, die war so, verarscht ihr mich gerade? Spielt ihr gerade Flaschendrehen oder so? Ist das eine Mutprobe? Oder irgendwie so ein, ist das so eine Aufgabe, die ihr machen müsst für irgendein Spiel oder so? Also die konnten das gar nicht glauben. Und die haben sich aber alle gefreut. Ich habe die Reaktionen meiner Eltern auch aufgenommen auf Video. Kommt dann nachher in das Hochzeitsvideo, was ich noch schneiden werde. Bei Instagram habe ich ein Video gepostet, nämlich ich habe eine Ansage im Flugzeug gemacht, nachdem wir gelandet sind in Frankfurt, an Moritz gerichtet, dass ich die Liebe meines Lebens heiraten durfte und dass ich mich auf die Zukunft freue und dass ich ihn liebe. Das habe ich durchgesagt im Flugzeug. Und das Video habe ich bei Instagram gepostet. Und Jones folgt mir nicht bei Instagram, also ich folge ihm auch nicht. Wir haben das für die Pause, haben wir uns entfolgt und das auch nicht wieder aufgenommen. Das heißt, er hat es nicht über Instagram mitbekommen, dass ich geheiratet habe. Deswegen von ihm habe ich auch noch keine Reaktion. Ich weiß nicht, ob er es vielleicht inzwischen mitbekommen hat, aber ich habe auch überlegt, ob ich ihm das irgendwie sage, aber die Frage ist, warum. Ich bin immer noch gespannt, wie er reagieren wird, wenn er es erfährt oder vielleicht weiß es ja auch schon. Nick hat das gesehen und hat mir eine Sprachnachricht geschickt und Blessings und sowas geschickt und ja, hat mir alles Gute gewünscht und sich gefreut für mich und so und das fand ich sehr schön. Und ansonsten von meinen Ex-Freunden oder so, mein Dennis, mit dem ich ja 10 Jahre zusammen war, der hat zum Beispiel kein Instagram, bei dem weiß ich auch nicht, ob er das schon weiß oder, also ich habe mir auch Gedanken gemacht, weil einer der Hauptgründe der Trennung zu Dennis war ja, dass ich nicht heiraten wollte. Und ich hatte häufiger mit ihm ein Gespräch darüber, oder so eine Diskussion, dass er traurig war, dass ich mich heiraten wollte. Und ich habe mich da sehr gegen gewehrt. Und deswegen glaube ich, dass ihn das wahrscheinlich eventuell auch irgendwie traurig machen könnte. Aber gut, das ist jetzt halt so. Aber ansonsten fühlt sich das wirklich fantastisch an. Also ich gewöhne mich immer mehr daran. Am Anfang war es super komisch. Und inzwischen ist es voll geil zu sagen, ja, mein Mann und so. Ich fühle mich so... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin so voll stolz, obwohl es ist ja keine Leistung, aber also zu heiraten. Aber ich würde am liebsten jedem, der mir vorbeiläuft, sagen, ich bin übrigens verheiratet. Es ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl. Also ich habe immer geglaubt, dass es ja eigentlich, ob man jetzt in einer Beziehung ist und sich committet zueinander oder vielleicht auch Kinder hat und nicht verheiratet ist, Ich weiß noch nicht, wie es ist, Kinder zusammen zu haben. Das schweißt natürlich auch zusammen. Aber es ist ein anderes Gefühl, verheiratet zu sein, als zu sagen, das ist mein Freund. Also ich weiß jetzt, er ist da. Und ich bin jemand, ich sage nicht gerne so Absolutismen wie immer und so für immer. Weil wer weiß, was im Leben noch alles so passiert. Aber ja, es fühlt sich an wie für immer. Ich freue mich auf alles, was kommt. Und ich weiß, dass ich mit Moritz zusammen jetzt die Welt erobern kann. Und das fühlt sich fantastisch an.
Von einer offenen Beziehung zur Hochzeit in Miami. Caro hat es einfach in wenigen Monaten möglich gemacht und erlebt. Total abgefahren, oder? Wie schnell sich so das Leben einfach ändern kann. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, Gero, ey, ich hätte da auch was zu erzählen, was so in meinem Liebesleben abgeht, ja, dann mach das doch gerne mal. Erzähl uns davon gerne im Liebestagebuch. Einfach mal eine kurze Mail schreiben an liebe@deutschlandfunknova.de und wir melden uns vielleicht dann bei euch zurück. Ansonsten lasst gerne Bewertungen da auf den Plattformen, wo ihr gerade zuhört. Freut uns sehr hier vom Eine Stunde Liebe-Team. Oder schickt uns eine Mail mit Feedback. Also falls ihr auch noch was zu den 12 Pop-Songs sagen möchtet, die Franziska und ich euch vorhin vorgestellt und rausgesucht haben, das geht auch einfach an liebe@deutschlandfunknova.de. Dank euch fürs Zuhören. Ich bin Gero Simone. Macht's gut und habt euch lieb.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.